An die Querdenker und die Anti-Corona-Proteste habe ich mich schon fast gewöhnt. Geht es Ihnen ähnlich? Vor einem Jahr war ich noch erschreckt über die Falschmeldungen zu gefälschten PCR-Tests, zu Nanochips in Impfstoffen und einer Weltverschwörung rund um Bill Gates. Wie kann es sein, dass viele Menschen so etwas glauben, habe ich mich damals gefragt. Inzwischen, nach mehr als einem Jahr Pandemie, sind Fake News und Anti-Corona-Demos Teil des Gesamtbilds. Aber harmlos sind die Querdenker offenbar nicht, denn der Verfassungsschutz beobachtet seit vergangener Woche Teile der Bewegung. Und auch in den gestern von Bundesinnenminister Horst Seehofer vorgestellten Fallzahlen zu politisch motivierter Kriminalität spielen sie eine Rolle. Im FAZ-Podcast für Deutschland frage ich deshalb heute: Wie gefährlich sind die Querdenker für unsere Demokratie? Wo verläuft die Trennlinie zwischen einer, wie der Verfassungsschutz das nennt, Delegitimierung des Staates und legitimem Protest gegen Freiheitsbeschränkungen? Und werden die Querdenker mit dem Ende der Pandemie verschwinden? Heute ist Mittwoch, der 5. Mai. Mein Name ist Angelika Fey und ich freue mich, dass Sie dabei sind.
Mein Name ist Dr. Tilman Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Für die Sicherheitsbehörden ist problematisch, dass sich neue Koalitionen zwischen einfachen, normalen Demonstranten und Anhängern von Verschwörungsideologien, Impfgegnern, Esoterikern, Reichsbürgern, Selbstverwaltern und sonstigen Extremisten bilden.
Das hat Bundesinnenminister Seehofer auf der Pressekonferenz gestern zu den Querdenker-Protesten gesagt. Er hat betont, dass generell Demonstrationen gelebte Demokratie seien. Auf den Corona-Demos käme es aber teilweise zu gewalttätigen Angriffen auf Polizei und Presse.
Da geht es bei diesen Gewalttaten nicht mehr um die Inanspruchnahme eines grundgesetzlichen Rechts, sondern das sind Gewalttaten krimineller Natur, die ich aufs Schärfste verurteile. Und diese Gewalttaten krimineller Natur richten sich in Wahrheit gegen unsere freiheitliche Grundordnung,
sagt Bundesinnenminister Seehofer. Mehr zur Perspektive der Sicherheitsbehörden auf die Querdenkerbewegung kann uns meine Kollegin Helene Bubrowski sagen. Sie ist Juristin und Korrespondentin der FAZ-Parlamentsredaktion in Berlin.
Der Verfassungsschutz beobachtet seit vergangener Woche bundesweit Teile der Querdenkerbewegung. Was bedeutet das?
Na, die Beobachtung bedeutet, dass der Verfassungsschutz nun auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln arbeiten kann. Das heißt, er kann zum Beispiel Telefone überwachen lassen. Er kann auch unter erhöhten Bedingungen, etwa wenn Gewalt droht, V-Leute einschleusen und eben diese Bewegung, die er vorher nur aus öffentlichen Quellen hat prüfen können, jetzt mit Methoden beobachten kann, die sonst nicht zur Verfügung stehen.
Und weiß man auch was dazu, was das für Teile der Bewegung sind, die beobachtet werden? Denn unter dem Dach der Querdenker, da tummeln sich ja Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen.
Ja, genau. Das ist eben auch das Problem. Diese Gruppe ist sehr heterogen und es gibt natürlich nicht so etwas wie eine Mitgliedschaft bei den Querdenkern. Da finden sich halt Esoteriker, Impfgegner, aber auch antisemitische Verschwörungstheoretiker, Rechtsextremisten, Reichsbürger und so weiter. Und das ist eben auch das, sage ich mal, Problem für den Verfassungsschutz, dass es natürlich unverhältnismäßig wäre, wenn er jetzt sämtliche Personen, die bei Querdenker-Demos mitlaufen, unter die Lupe nehmen würde, sondern er darf das eben nur bei solchen Personen tun, von denen auch eine Gefahr für die freiheitliche demokratische Grundordnung ausgeht. Und das muss eben in jedem Einzelfall belegt sein, eine hinreichende Wahrscheinlichkeit von einer solchen Gefahr. Und dann darf er eben diese nachrichtendienstlichen Mittel, von denen ich gerade gesprochen habe, auch einsetzen.
Du hast gerade schon die Heterogenität der Bewegung angesprochen. Der Verfassungsschutz hat ja jetzt auch extra einen neuen Extremismusbegriff geschaffen. Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Also was verbirgt sich dahinter?
Genau, also das hat tatsächlich schon im vergangenen Jahr gab es Überlegungen, als diese Querdenker-Szene das erste Mal auftrat in Form dieser Hygienedemos, war das ja am Anfang der Pandemie, wo die Verfassungsschützer sich schon so gefragt haben, was ist das eigentlich? Das passt gar nicht in das normale Schema des Verfassungsschutzes, wo die ja Kategorien haben, Rechtsextremismus, Linksextremismus, Islamismus und nichts davon passt richtig dazu. Das heißt, da gab es dann schon erste Überlegungen, ist das irgendwie so ein Extremismus sui generis, wie nennt man das eigentlich? Und jetzt haben sie eben diesen Begriff gefunden, der etwas sperrig ist, verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Und da geht es eben darum, dass, und so sieht es der Verfassungsschutz, diese Querdenker eben nicht, also dass das, was sie tun, weit über Kritik an der Bundesregierung hinausgeht, die natürlich auch und gerade in der Pandemie immer möglich und auch notwendig ist, sondern und auch natürlich unter der Meinungsfreiheit steht, sondern dass es hier darum geht, das staatliche Gewaltmonopol zu negieren und das Vertrauen in staatliche Institutionen und eben auch die Repräsentanten dieser Institutionen zu erschüttern.
Und gestern wurden ja auch die Fallzahlen zu politisch motivierter Kriminalität vorgestellt. Und da waren auch die Corona-Proteste einer der Punkte. Was sind denn das für Straftaten, die in dem Zusammenhang von Corona-Protesten begangen werden?
Genau, diese Zahlen, da ging das um die Zahlen im Jahre 2020, also das vergangene Jahr. Und da wurde zum ersten Mal natürlich auch Straftaten im Zusammenhang mit der Pandemie näher untersucht. Und das waren insgesamt über 3.500 Straftaten und darunter immerhin fast 500 Gewalttaten, also schon eine ganze Menge. Und die allermeisten von denen wurden begangen im Zusammenhang mit Demonstrationen, also Verstöße gegen Hygiene- und Abstandsregeln bei den Demos, die ja im ganzen Land stattgefunden haben. Teilweise gab es ja auch Ausschreitungen und eben, und das sind dann insbesondere die Gewalttaten, Angriffe und Bedrohungen gegen die Polizei und gegen Journalisten. Und tatsächlich immerhin waren es 112 auch Straftaten gegen Journalisten und darunter tatsächlich auch etliche Gewalttaten. Also ein Geschehen, das Besorgnis erregt. Und da komme ich jetzt zum Anfang zurück. Wenn es eben Gewalt droht, darf der Verfassungsschutz da auch V-Leute in diese Szene entweder einschleusen beziehungsweise von dort gezielt ansprechen.
Und auch bei diesen Fallzahlen zu politisch motivierter Kriminalität gibt es ja das gleiche Problem wie schon beim Verfassungsschutz, dass eben diese Querdenkerbewegung nicht in das bisher bekannte Muster rechts, links, religiöser Extremismus passt, richtig?
Genau, da ist eben der ganz große Anteil der Straftaten fällt eben nicht in diese Phänomenbereiche, wie man das in diesem Zusammenhang sagt, sondern fällt da halt raus. Und Seehofer hat übrigens gestern in dem Zusammenhang auch nochmal gesagt, dass es richtig ist, dass die Verfassungsschutzbehörden diese Protestgruppen genauer in den Blick nehmen. Denn nur weil es Gruppen sind, die man vorher nicht ganz klar einem Schema zuordnen konnte, heißt es natürlich nicht, dass davon nicht auch eine Gefahr für die freiheitliche demokratische Grundordnung ausgeht.
Bundesinnenminister Seehofer hat gestern von einer zunehmenden generellen Verrohung gesprochen. Was meint er damit?
Naja, wir haben gestern, das war schon ein ziemlich deprimierender Tag, eine ziemlich deprimierende Pressekonferenz, weil es in dem Bereich politisch motivierte Straftaten tatsächlich gestern Höchststände in fast allen Bereichen vermeldet wurden. Also die Zahl der Straftaten insgesamt ist mit fast 45.000 Delikten so hoch wie noch nie zuvor, übrigens auch höher als in der Flüchtlingskrise. Und in fast allen Bereichen hat sie dann auch nochmal zugenommen. Also die Hälfte dieser Straftaten ist dem rechtsextremen Bereich zuzuordnen und auch die sind kräftig angestiegen. Die antisemitischen Straftaten sind um fast 16% angestiegen. Auch das ist natürlich wirklich furchtbar. Die Hasskriminalität ist angestiegen. Dann gibt es ein neu eingeführtes Themenfeld, Geschlecht und sexuelle Identität. Auch da sind die Zahlen relativ hoch und übrigens auch im Linksextremismus sind die Zahlen sehr hoch und auch bei Angriffen auf Mandatsträger haben sich die Zahlen verdoppelt im Gegensatz zum Vorjahr. Also es ist tatsächlich ja, ein deprimierendes Bild. Man muss natürlich immer ein bisschen bei Vergleichen ein bisschen vorsichtig sein, weil man nie ganz genau weiß, ob das eine Jahr mit dem anderen in jeder Hinsicht vergleichbar ist. Manchmal hat die Polizei eben auch in bestimmten Kriminalitätsfeldern mehr Ressourcen zur Verfügung und guckt genauer hin. Also das ist immer, sind Statistiken solcher Art immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Aber eine Tendenz geben sie in jedem Fall an.
Helene, vielen Dank für diese Einordnung.
Vielen Dank an euch.
Das Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet jetzt also Teile der Querdenkerbewegung. Aber der Verfassungsschutz in einigen Bundesländern hat noch früher Alarm geschlagen. Im März zum Beispiel das Landesamt für Verfassungsschutz Bayern. Sprecher Florian Vollm hat mir dazu gesagt:
Ich würde sagen, dass das Aggressionspotenzial innerhalb der Corona-Gegnerschaft sich deutlich gesteigert hat in den letzten Wochen und Monaten. Und es eine bestimmte Grenze überschritten hat, die nicht mehr durch die Meinungsfreiheit beispielsweise gedeckelt ist. Und daher war es dann auch nötig, als Verfassungsschutz einzuschreiten.
Als ich Florian Vollm konkret nach der Gefährlichkeit der Querdenker gefragt habe, meinte er, Aufgabe des Verfassungsschutzes sei es ja, dafür zu sorgen, dass keine Gefahr entsteht. Aber es gäbe bestimmte Personen innerhalb der Bewegung, die im Fokus sind.
Von diesen Personen geht durchaus Gefahr in dem Sinne aus, dass sie zu Blockade- oder auch Sabotageaktionen aufrufen, beispielsweise auch zum Sturm auf staatliche Einrichtungen oder im Extremfall sogar zum Mord an politischen Entscheidungsträgern,
sagt der Sprecher vom Landesamt für Verfassungsschutz Bayern. Noch früher dran mit der Beobachtung der Querdenker war allerdings Baden-Württemberg. Schon Anfang Dezember 2020 sah man hier Handlungsbedarf. Und weil die Bewegung mit Querdenken 7.11 dort ja auch den Anfang genommen hat, freue ich mich, mit Beate Bube sprechen zu können. Sie ist Präsidentin des Landesamtes für Verfassungsschutz Baden-Württemberg. Hallo Frau Bube.
Ja, hallo Frau Fey, ich grüße Sie.
Frau Bube, was war denn der Anlass für Sie, die Beobachtung von Teilen der Querdenkenbewegung einzuleiten?
Ja, wir haben in Baden-Württemberg, konkret geht es ja um die Initiative Querdenken 7.11 und die regionalen Ableger. Da haben wir im Grunde bereits seit Beginn der Protestbewegung festgestellt, dass sich zunächst auch vereinzelt Rechtsextremisten aus verschiedenen Kreisen auch in die Protestbewegung einbringen, bei Demonstrationen mitwirken. Unter anderem neben Rechtsextremisten eben auch eine ganze Zahl uns aus anderen Beobachtungszusammenhängen schon bekannte auch Reichsbürger. Und dann zeigte sich aber zunehmend im Verlauf, dass einfach die transportierten Inhalte, die transportierten politischen Botschaften zunehmend auch extremistische Inhalte bekamen, und zwar getrieben auch nicht nur von vereinzelten Teilnehmern, die eher eine untergeordnete Rolle gespielt haben in dem teilweise ja sehr großen Protestgeschehen in Baden-Württemberg, sondern eben auch ganz gezielt unter den Organisatoren dieser Querdenken 7.11 Bewegung. Sprich, es hat sich entwickelt eine zunehmende Radikalisierung auch gerade seitens eben der Organisatoren, auf die sich dann die im Dezember aufgenommene Beobachtung durch den Verfassungsschutz Baden-Württemberg auch konzentriert hat. Wir haben von Anfang an auch sehr deutlich gemacht, dass sich die Beobachtung nicht gegen jeden Demonstrationsteilnehmer und jeden Akteur hier richtet, sondern ganz gezielt auf die Gruppe, die das Protestgeschehen ein Stück weit organisiert, dirigiert und auch die Botschaften setzt. Und diese Botschaften waren eben dann im Verlauf des letzten Jahres zunehmend sich steigernd weg von einer Kritik, einer sachlichen Kritik, einer Kritik an der Regierung oder einer auch ganz legitimen Kritik an Corona-Maßnahmen, sondern zunehmend durchsetzt von Verschwörungsmythen, Verschwörungsmythen, die eben auch extremistisch aufgeladen waren, antisemitische Denkmuster verbreitet haben, die Erzählung und die Meinung, es handelt sich hier letztlich bei unserem Staat nicht um eine Demokratie. Es wurde das Grundgesetz an sich in Frage gestellt, ganz typische Reichsbürger Narrative, wie dass der Staat, der deutsche Staat so in der Form gar nicht existiert, keine Existenzberechtigung hat. All diese, dass letztendlich die Corona-Pandemie missbraucht wird, um die Bevölkerung zu unterdrücken, dass man es mit einer Diktatur zu tun hat. All diese Denkmuster haben zunehmend Verbreitung gefunden und wurden ganz gezielt gestreut und gesteuert, um eben auch Anhänger zu gewinnen und eine zunehmende Staatsfeindlichkeit zu propagieren.
Ich habe mal eine Frage zur Abgrenzung, ja, denn Sie haben ja jetzt die Reichsbürger erwähnt, Sie haben Rechtsextremisten erwähnt. Wieso sagt man dann nicht einfach, wir beobachten hier Reichsbürger und Rechtsextremisten, sondern wieso ist das wirklich offenbar noch mal was Neues oder eine neue Gemengelage?
Weil es letztendlich schon unterschiedliche Gruppierungen und Kreise sind. Die Reichsbürger und Selbstverwalter haben eine ganz bestimmte Charakteristik, auch wenn es eine sehr heterogene Bewegung ist, aus Einzelpersonen und vielen Untergruppierungen, aber ist doch ein Stück weit auch für sich zu betrachten. Und dann haben wir ganz vielfältige rechtsextremistische Szene von Parteien bis zur rechtsextremistischen Subkultur, die sich durchaus teilweise eben auch an diesem Protestgeschehen beteiligt hat, aber keinesfalls eine dominante Rolle eingenommen hat. Bei der Frage, wie ist eine Protestbewegung einzuordnen und wann ist sozusagen die rote Linie überschritten, dass der Verfassungsschutz tätig werden muss, da spielt schon die Frage eine Rolle, inwieweit sind bekannte extremistische Akteure hier dominierend, steuernd, einflussnehmend aktiv. Das haben wir festgestellt, insbesondere im Bereich aus Seiten der Reichsbürger. Aber es zeigte sich eben doch ein völlig neues Phänomen, das in die klassischen Phänomenbereiche und Einteilungen nicht ganz reingepasst hat.
Was ist das Neue?
Das Neue ist letztendlich, dass mittels verschiedener, wie soll man sagen, verschiedener eben, das ist das, was wir Verschwörungsmythen nennen, ganz gezielt die Hauptbotschaft und politische Botschaft die ist, den Staat und seine Repräsentanten, seine Akteure zu diskreditieren, zu diffamieren, in einem Zerrbild darzustellen, um letztlich das Bild zu zeigen, seht her, liebe Bürger, unser Staat wird nicht regiert von einem demokratisch gewählten Regierung beispielsweise und demokratischen Strukturen, sondern ihr habt's in Wirklichkeit zu tun mit einer Weltverschwörung. Hier soll angeblich eine neue Weltordnung geschaffen werden. Ihr Bürger werdet missbraucht, instrumentalisiert, in einer schädlichen Form, und dagegen müssen wir aufstehen, dagegen müssen wir uns wehren. Es wird sozusagen ein staatsfeindliches Zerrbild gezeichnet, und das macht letztlich den Charakter dieser Akteure aus und unterscheidet sich. Gewisse Versatzstücke gibt's in verschiedenen Extremismusformen, das ist für sich nicht gänzlich neu, aber dass das sozusagen den Kern der politischen Botschaft ausmacht und an sich eben auch geeignet ist, das Demokratieprinzip in Frage zu stellen, denn darum geht es letztendlich. Was ist verfassungsfeindlich? Das definiert sich dadurch, was ist gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet. Die wesentlichen Säulen sind Menschenwürde, Demokratieprinzip, Rechtsstaatsprinzip. Das ist die Frage, unter die wir sozusagen, der Jurist sagt, subsumiert, ob hier die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Frage gestellt wird. Und die wird eben dadurch in Frage gestellt. Und das ist das Charakteristische und auch das ein Stück weit insoweit in seiner Dominanz auch ein neues Phänomen in diesem neuen Phänomenbereich, dass es letztlich im Kern darum geht, zu destabilisieren, die Regierung und ihre Repräsentanten, letztlich das ganze Staatswesen in Frage zu stellen und ein Zerrbild zu zeichnen, gegen das man sich wehren muss. Man ist ganz schnell dann auch bei dem Auftrag oder dem Impuls, hier wird zum Widerstand aufgerufen. Es wird ein Recht zum Widerstand propagiert. Dieser Widerstand kann so aussehen, dass man dagegen protestieren muss und auf die Straße gehen muss. Er kann aber auch, und da sind wir dann bei dem Punkt, wann kann es eben auch wirklich noch gefährlicher werden in Richtung auch Gewaltorientierung. Er kann eben auch eine Legitimationsgrundlage bieten, dass einzelne Akteure dann meinen, Gewalt gegen Repräsentanten des Staates, Staatsvertreter, kann gerechtfertigt sein.
Und darin liegt dann eben auch die Gefahr für die Demokratie, dass eben auf eine grundsätzliche Destabilisierung abgezielt wird, dass ein Zerrbild gezeigt wird.
Genau, mein, der Verfassungsschutz ist ja nicht nur dafür da, jetzt gewaltorientierte Bestrebungen und Bewegungen zu beobachten. Eine besondere Gefahr liegt natürlich immer darin, wenn zu Gewalt aufgerufen wird oder wenn sich eben Einzelne berufen fühlen, dann in vermeintlich guter Absicht auch den Staat und seine Organe auch körperlich anzugreifen. Aber eine Gefahr für die Demokratie, und auch dafür ist der Verfassungsschutz zuständig, liegt eben auch in eben so einer solchen destabilisierenden Wirkung, wenn letztendlich ganz gezielt mit gezielten Argumenten, Falschbehauptungen, sogenannten Schlagwort Fake News, der Staat diskreditiert wird, um einfach eine instabile, unsichere Lage zu schaffen. Das geht bis dahin, dass es auch Leute gibt, die meinen, man steht kurz vor einem Bürgerkrieg und meinen, das auch propagieren zu müssen. In einer solchen auch Vertrauen entziehenden Wirkung liegt eben auch eine ganz große Gefahr für die Demokratie, nicht erst dann, wenn die Gewalt anfängt.
Kritisch zu denken, Aussagen von Politikern erstmal hinterfragen und bei wissenschaftlichen Studien und Statistiken genau hinschauen. Das ist enorm wichtig für jeden Bürger und besonders auch für Journalisten, gerade in Zeiten einer Krise wie der aktuellen Pandemie. Aber wo endet freies Denken gegen den Strom und wo beginnt das Abdriften in Verschwörungserzählungen? Was für Gruppen tummeln sich unter dem Deckmantel der Corona-Proteste? Und wie kann man da reingeraten? Das weiß mein Kollege Morten Freidel. Er ist Politikredakteur der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und hat viel zu Corona-Leugnern und dem QAnon-Kult recherchiert und den Mikrobiologen Sucharit Bhakdi besucht, der ja von den Querdenkern hofiert wird. Hallo, Herr Freidel.
Hallo.
Herr Freidel, erstmal allgemein gefragt, wie passiert das, dass jemand eigentlich aus dem Impuls heraus, Dinge gründlich zu hinterfragen, bei Fake News oder sogar Verschwörungstheorien landet?
Ja, das ist ganz einfach. Man denkt kritisch über die Corona-Maßnahmen und dann möchte man dazu mehr Informationen haben und sucht dann vielleicht bei Google und dann findet man aber vielleicht nicht genug kritische Artikel in den normalen Medien, die man so kennt, und stößt dann aber auf irgendwelche Seiten im Netz oder vielleicht auch YouTube-Videos, wo das sehr, sehr kritisch kommentiert wird. Dann ist man gleich schon in einem bestimmten Bereich der alternativen Medien und da gerät man dann natürlich auch schnell an Leute, ja, die nicht nur Kritik an den Corona-Maßnahmen üben, sondern vielleicht auch Unwahrheiten darüber verbreiten. Und das ist natürlich leichter geworden, seitdem es das Internet gibt und man einfach so bei Google alles Mögliche suchen kann.
Ja, genau, das wäre auch meine nächste Frage. Was hat sich dadurch das Internet verändert?
Ja, also das eine hatte ich ja schon angesprochen, man kann viel leichter auf Falschinformationen stoßen. Also da ist das Internet nicht nur ein Segen, weil man ja da auch sehr viele gute, positive Informationen finden kann, sondern auch Fluch, weil man da eben auf sehr viele Unwahrheiten stößt. Aber ich glaube, was auch noch sich verändert hat, ist, dass Leute, die so etwas dann glauben wollen, also die wildesten Verschwörungstheorien über Corona oder über die Regierung, die können sich viel leichter vernetzen. Und dann bekommen sie auch schnell den Eindruck, dass sie vielleicht eine große Mehrheit seien. Das ist natürlich ein falscher Eindruck, aber der kann eben leicht entstehen, wenn man sich mit Gleichgesinnten vernetzen kann.
Und eine dieser Bewegungen, die sich sehr stark im Internet vernetzt, ist ja der QAnon-Kult. Können Sie uns noch mal kurz sagen, was das ist und was QAnon mit Corona-Leugnern zu tun hat?
Ja, das ist ganz interessant. Also QAnon hat sich so vor 5 Jahren ungefähr in Amerika ausgebildet. Und das ist eine Bewegung, die entstanden ist in den Tiefen von Foren wie 4chan oder 8chan. Und 2017 gab es dort einen Post im Forum 4chan, Die Leute, die dort posten, bleiben alle anonym. Und in diesem Post ging es angeblich darum, dass Hillary Clinton bald verhaftet werde. Und dieser Post wurde angeblich geschrieben von einer Person, die eine ganz, ganz hohe Sicherheitsfreigabe besitzt und damit auch an geheime Informationen in der Regierung kommt. Und seitdem dieser Kommentar erschienen ist, gab es immer mal wieder so Schnipsel im Netz von diesem angeblichen Q, so nannte der sich. Daher kommt dieser Name QAnon. Und aus diesen Schnipseln, aus dieser digitalen Schnitzeljagd, wenn man so will, ist dann eine Verschwörungstheorie entstanden, die sehr, sehr viele Anhänger inzwischen in Amerika hat und die auch nach Europa übergreift und nach Deutschland. Und eine Besonderheit dieser Theorie ist, dass sie ganz, ganz viele Verschwörungstheorien in sich aufnimmt und unter sich vereint. Also jeder, der irgendeinen Schwachsinn glaubt, entschuldigen Sie, dass ich das so salopp sage, der ist bei QAnon willkommen. Und Teile der Querdenker-Szene in Deutschland beziehen sich eben ganz offen inzwischen auf QAnon.
Ja, und einer, der, ich hatte das ja eingangs so genannt, von den Querdenkern hofiert wird, ist ja Suharit Bhakti, den haben Sie getroffen. Suharit Bhakti war ja mal Professor am Institut für medizinische Mikrobiologie in Mainz, vertritt aber inzwischen Thesen, die Fake News sind, wie zum Beispiel, dass das Coronavirus harmlos sei und die Impfung dagegen gefährlich. Er kleidet das dann in Zahlen und wissenschaftliche Sprache, aber einem Faktencheck hält es nicht stand. Wie kam es, dass Herr Bhakti so abgedriftet ist?
Naja, also ich kann jetzt nicht das abschließend beurteilen, aber mein Eindruck war, nachdem ich ihn besucht hatte, dass es mit dem zu tun hat, was ich ja auch eingangs versucht habe zu schildern. Er war sehr unzufrieden mit den Corona-Maßnahmen, hat die kritisiert, durchaus auch noch auf eine Art und Weise, wie andere Corona-Kritiker das tun, die völlig in Ordnung ist. Und dann hat er sich mit immer mehr Gleichgesinnten vernetzt, hat auch Zuspruch bekommen aus bestimmten Ecken und wurde dann eben von Leuten wie Ken Jebsen hofiert, die eben die These vertreten, dass Bill Gates die Weltherrschaft anstrebe. Und dieses Denken hat nach meinem Eindruck Spuren hinterlassen. Da ist auf jeden Fall eine Nähe zu Verschwörungstheorien erkennbar bei Herrn Bhakti. Und ich denke, dass der sich einfach mit der Zeit radikalisiert hat, eben durch den Zuspruch aus ganz bestimmten Kreisen. Und deswegen ist es für mich auch kein Wunder, diese Radikalisierung beobachtet man ja immer wieder bei sehr, sehr kritischen Bewegungen, dass jetzt der Verfassungsschutz eine neue Kategorie geschaffen hat, namens Delegitimierung des Staates und Teile der Querdenker-Szene auch beobachtet.
Ja, darüber haben wir ja in der Sendung schon gesprochen, über diese Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Jetzt macht Herr Bhakti ja mit bei der neuen Partei Die Basis, ebenso wie der Mediziner Wolfgang Wodak, dessen Ansichten ja auch von vielen Kollegen kritisiert werden. Und diese Woche kam zum Beispiel raus, dass der Schauspieler Volker Bruch ebenfalls einen Mitgliedantrag bei dieser Partei Die Basis gestellt hat. Und Bruch ist ja Hauptdarsteller in der Serie Babylon Berlin und eben einer der Initiatoren der Schauspieleraktion Alles dicht machen. Und was ist diese Partei, Die Basis, jetzt für ein Sammelbecken?
Ja, das ist schwer zu sagen. Also sie ist entstanden aus dem Milieu der Querdenker. Ursprünglich gehörten auch einige führende Köpfe der Querdenker zu den Gründungsmitgliedern der Partei. Insofern muss man diese Partei durchaus kritisch sehen. Das sagt allerdings jetzt noch nichts darüber aus, über die Motive von Herrn Bruch, der dort ja nur Mitglied werden wollte. Das Gleiche gilt eben auch für die Querdenker. Da gibt es durchaus viele normale Leute, Familien oder Selbstständige, die jetzt sehr unter den Maßnahmen gegen Corona leiden, die sich da kritisch äußern und die damit nicht einverstanden sind, wie die Regierung damit umgeht. Es gibt aber eben auch einige Verschwörungstheoretiker. Und das muss man einfach sehr genau im Auge behalten. Aber eine abschließende Beurteilung von Die Basis kann man jetzt noch nicht vornehmen. Man kann nur sagen, es gibt dort einige Leute, die hochproblematisch sind, die dort mitmachen.
Mein Kollege Morten Freidel hat es eben gesagt. Bei den Querdenkern muss man unterscheiden zwischen den Menschen, die unzufrieden sind mit den Freiheitsanschränkungen und dagegen ihren legitimen Protest äußern, und denen, die Verschwörungstheorien anhängen und sogar auf eine Delegitimierung des Staates abzielen. Mich interessiert deshalb, was macht diese Querdenkerbewegung mit unserer Demokratie? Darüber kann ich jetzt mit Hans Vorländer sprechen. Er ist Direktor des Zentrums für Verfassungs- und Demokratieforschung an der TU Dresden und dort auch Professor für politische Theorie und Ideengeschichte. Hallo, Herr Vorländer.
Hallo, Frau Fall.
Horst Seehofer hat gestern von einer zunehmenden Verrohung gesprochen mit Blick auf die starke Zunahme politisch motivierter Kriminalität. Beobachten Sie das auch, diese Verrohung?
Ja, das beobachte ich schon seit langem. Also genau genommen in Dresden können wir das sehen seit 2014, 2015, als die Pegida-Bewegung auf die Straßen Dresdens ging und dort eigentlich öffentliches Geschrei dokumentierte. Aber es ist kein Dresdner Phänomen alleine. Wir haben das ja eigentlich im öffentlichen Diskurs. Wir haben das vor allen Dingen im Netz. Die Hasskriminalität hat enorm zugenommen in den letzten Jahren. Und das weisen auch die polizeilichen Statistiken sehr genau aus.
Und wie ordnen Sie da jetzt die Querdenkerbewegung ein? Das ist ja eigentlich ein ganz anderes Thema als Geflüchtete.
Ja, wir können das insofern ja vergleichen. Und das beobachten wir eigentlich in den Sozial- und Politikwissenschaften seit einiger Zeit, dass solche Krisen oder als Krisen wahrgenommene Ereignisse wie die Migrationskrise oder jetzt die Corona-Krise eigentlich zur Eskalierung auch der Auseinandersetzungen immer wieder beitragen. Das sind so Signalereignisse, das sind wieder ein Zündfunken. Und auf einmal entwickelt sich dieser Protest in rauer Form in den Netzen, aber eben auch auf den Straßen. Und bei Corona, wie aber auch bei der Migrationsgeschichte, gibt es dann immer besondere Elemente. Bei der Migrationskrise richteten sich dann die Hassmails, die Hasskriminalität, aber auch die harten entsprechenden Formulierungen gegen Geflüchtete, in diesem Fall bei Corona, gegen die jeweiligen Regierungen. Aber es gibt auch etwas, was den beiden gemeinsam ist. Das ist nämlich der Hass, die harte, verrohte Ansprache des Establishments, der Regierung, der gewählten Vertreter. Und das ist das, was auch vielleicht der Demokratie nachhaltig Schaden zufügt.
Das ist eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Denn es gibt ja auch Menschen, die einfach unzufrieden sind mit den Freiheitseinschränkungen, die die Regierung im Zuge der Pandemie beschlossen hat. Und da ist es ja eigentlich ein Zeichen einer guten, gesunden Demokratie, wenn so ein Protest möglich ist und auch stattfindet. Wo ist aber der Punkt, wo es bei den Querdenkern kippt und dann eben auch zum Angriff auf unsere Demokratie wird?
Ja, Sie haben vollkommen recht, gegen die Einschränkung von Freiheit zu demonstrieren, ist selbst der Teil der Ausübung von Freiheit und von Demokratie. Und das auf allen Ebenen, in allen Arenen, das ist auch vollkommen legitim. Zumal eben Menschen, das zeigen auch Umfragen, mit den Einschränkungen der Freiheit, Bewegungsfreiheit, der ökonomischen Freiheit, ja zunehmend unzufrieden sind und dagegen auch Protest äußern. Und das hat sich ja in den letzten Monaten sehr deutlich zugespitzt. Insofern ist das legitimer Ausdruck von Protest. Soweit so gut. Aber wir sehen ja bei den Querdenker-Protesten, dass es nicht nur die Freiheitsbesorgten sind, sondern dass es eine ganz komische, seltsame Querfront ist, eben auch zu ganz anderen Kräften, die da mitlaufen, die Wahrheit und Widerstand rufen, die zum Teil ja auch Fahnen mit sich herumschleppen, die den rechtsextremen Kreisen zugerechnet werden müssen, Reichsflaggen und die Reichsbürger sind unterwegs. Dann gibt es die rechtspopulistischen bis rechtsextremen Kräfte, die Wir sind das Volk intonieren oder zum Teil das große Erwachen. Das sind alles solche Topoi-Begriffe, Losungen, die dem rechten bis rechtsextremen Lager zugerechnet werden und die sich auf diese Proteste draufsetzen, sie verschärfen, zur Mobilisierung beitragen und versuchen, daraus einen Gewinn zu ziehen, der aber gleichzeitig auch der Schaden der Demokratie ist.
Sie haben vorhin schon den Vergleich aufgemacht zu den Protesten 2015 gegen Geflüchtete. Sehen Sie da auch eine Kontinuität, sag ich mal, dass eigentlich für diesen harten Kern, ja, der jetzt eben nicht gegen, also legitimen Protest gegen die Freiheitseinschränkungen äußert, sondern der die Regierung an sich oder die Legitimität der Regierung an sich angreift, dass das eigentlich das dieser selbe harte Kern ist, der sich jetzt nur ein anderes Thema gesucht hat? Das höre ich da so ein bisschen raus bei Ihnen.
Ja, es gibt natürlich immer thematisch fokussierte Proteste und Protestgruppierungen. Aber wir sehen zwei kontinuierliche Momente dabei. Und zwar zum einen eben, dass rechtsextreme Kräfte dort mitlaufen. zum Teil auch die Organisation im Hintergrund sehr gut mit zu bestimmen wissen, die sich dort zeigen und die versuchen eben das Ganze auf ihre eigenen Mühlen umzuleiten. Und das andere Element, was wir auch sehen, und da gibt es auch erste empirische Studien eigentlich auch unter jetzt den Querdenkern, dass sehr viele dabei sich in einer großen Distanz zu dem politischen System sehen, zu den Repräsentanten, zu Politikerinnen und Politikern, zu Parlamenten, zu, aber auch den Medien. Auch die Medien werden ja scharf angegriffen. Und ein wirklicher gemeinsamer Bezugspunkt ist, dass diese Leute, die sich so äußern, die auch durchaus aus der politischen Mitte kommen, sich nicht mehr repräsentiert fühlen.
Ja, jetzt sind ja immer mehr Menschen in Deutschland geimpft, die Infektionszahlen gehen zurück. Also gerade scheint es ja so, dass die Pandemie wirklich mal ein Ende haben könnte. Verschwinden dann auch die Querdenker? Das ist ja schon eine Frage, die man sich stellen kann, aber so wie Sie das gerade formulieren, ja eher nicht.
Ja, die werden sich vielleicht ein anderes Thema wieder suchen. Natürlich wird das Thema Corona erstens sowieso noch ein bisschen bleiben und zweitens der Geist der Revolte, der bleibt. Und das ist etwas, was wir schon lange beobachten. Gucken Sie sich an, auch Stuttgart 21, wo aus der bürgerlichen, württembergischen, badischen Mitte heraus sich eine Protestbewegung geformt hat, die in Teilen heute immer noch unterwegs ist. Das Gleiche sehen wir im Umfeld von Pegida, wo sich so etwas erhalten hat und jetzt wieder. Das heißt, wir haben sozusagen Menschen, die sich nicht mehr wirklich im System der repräsentativ verfassten Demokratie aufgehoben fühlen, die aus welchen Gründen noch immer, das mögt Zurücksetzung sein, Verbitterung sein, es mag aber auch wirklich harte Systemfeindlichkeit sein, sich sozusagen immer wieder mobilisieren und mobilisieren lassen und dann von einer Partei, in diesem Fall eben auch der AfD, sozusagen stimuliert werden, diesen Protest auf die Straße zu tragen, sodass wir einen Moment der Unruhe haben, der aber anscheinend bleibt und uns auch in Zukunft, in welchem Gewand auch immer wieder, beschäftigen wird.
Herr Vorländer, vielen Dank für diese Einordnung.
Auf Wiederhören. Alles Gute.
Um Destabilisierung gehe es, hat die Präsidentin des Landesamts für Verfassungsschutz Baden-Württemberg, Beate Bube, hier im Podcast gesagt. Teile der Querdenker würden ein staatsfeindliches Zerrbild zeichnen und zum Widerstand gegen die befürchtete Weltverschwörung aufrufen. Und der Demokratieforscher Hans Vorländer hat vom Misstrauen gegen das sogenannte Establishment, gegen die da oben gesprochen. Ein Misstrauen, das wohl mit dem Ende der Pandemie nicht einfach vorbei sein wird.
Mein Name ist Dr. Tilman Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.